SWR 2 am Samstagnachmittag.
Sie haben keine Ahnung, wie das Leben hier ist. Ich bin 28 und gehe nie aus. Ich bin immer hier, jeden Tag. Meine Freundin, die schreibt mir, dass sie das Leben genießen und Typen namens Brad treffen. Und ich schaufel hier Scheiße. Bärenscheiße. Ich bin so erbärmlich.
Scarlett Johansson war das, der Hollywood-Superstar, natürlich in der deutschen Synchronfassung. Ob wir hier, Scarlett Johansson, ob Megan Fox, Emma Stone oder Sienna Miller. Wenn wir diese Hollywood-Stars in Filmen erleben, dann hören wir sie, Luise Helm. Aber nicht nur als Synchronsprecherin, auch als Schauspielerin und für das feinsinnige und variantenreiche Interpretieren literarischer Texte für Hörbücher ist die 39-Jährige bekannt. Hallo Frau Helm.
Hallo, ich freue mich sehr.
Gibt's bei all den Stars eine Lieblingsschauspielerin, die Sie besonders gern synchronisieren?
Also über die vielen Jahre ist es schon Scarlett Johansson, einfach weil ich mit ihr die längste Zeit verbracht habe. Das ist dann doch was Besonderes, wenn man eine Schauspielerin über so viele Jahre begleiten darf. Also auch der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, da zucke ich dann selber ein bisschen zusammen, weil das dann doch schon ja über 10 Jahre her ist und man die Stimme reift ja auch und klingt dann ganz anders irgendwie 10 Jahre später und dann wird einem so bewusst, was das schon für eine lange Wegstrecke ist und wo ich auch ihre schauspielerische Entwicklung natürlich mit beobachten darf.
Sie sprechen Scarlett Johansson jetzt seit 21 Jahren, seit 2001. Das ist ein Glücksfall, oder? Wenn einem so ein Star begegnet und man bleibt mit dem sozusagen verwachsen und weiß, bei jedem neuen Film bin ich wieder dran.
Das ist es. Also ich erinnere mich an das Probesprechen damals. Das war für Matchpoint, für diesen Woody Allen Film. Und ich hatte davor einen Film mit ihr gesehen, also im Original gesehen. Das war Lost in Translation. Mhm. Und da fand ich die so großartig und dachte, wer ist diese wahnsinnig talentierte junge Schauspielerin? Und dann kam ich zu dem Probesprechen und sah, dass die das ist, um die das geht und wusste, ich will diesen Job, weil ich dachte, die wird auf jeden Fall Karriere machen und unabhängig davon fand ich die einfach faszinierend, weil die so eine relativ tiefe Stimme hatte für ihr jugendliches Aussehen und so ein ganz anderer Typ war als das, wofür ich sonst so besetzt wurde zu der Zeit. Und da habe ich mich dann echt ins Zeug gelegt und mich total gefreut, als es geklappt hat.
Haben Sie sich mal kennengelernt? Das passiert ja manchmal.
Leider nein. Es gab mal aus der Entfernung, da war sie bei der Berlinale da und ich hatte einen Freund, der so einen Presseausweis hatte und hat mich da in diese Pressekonferenz geschummelt, wo sie da ihren Film präsentiert hat. Und dann saß ich da im Publikum und er hat mich immer so in die Seite geboxt, ich soll mich doch jetzt mal melden und ihr sagen, ich wäre ihre Stimme. Und ich habe mich nicht getraut.
Wie schade. Ja. Ich meine, das ist ja schon was Besonderes. Sie geben ihr ja im Grunde eine zweite Persönlichkeit, sind mit ihrer Stimme auch Teil der Interpretation dieser Rolle, oder?
Schon, ja. Also mein Anspruch ist es immer, dass ich nicht dem eine eigene Interpretation überstülpe, sondern dass ich versuche, mit der deutschen Sprache, die natürlich anders funktioniert als die englische, aber doch so gut wie es geht, ihre Interpretation und ihr Spiel zu übersetzen und mich da auch sehr nach ihr zu richten und dem möglichst gut zu entsprechen, damit da nicht so viel verloren geht. Und das versuche ich. Aber natürlich ist es dann auch was Eigenes, was ich ihr dann gebe.
Haben Sie denn da einen Spielraum als Synchronsprecherin? Also guckt da ein Synchronregisseur drauf, dass es genauso ist? Oder gibt der manchmal auch gewisse Freiheiten? Es gibt ja auch vielleicht Schauspielerinnen, die sind nicht so gut, wo sie sagen, okay, da kann man noch eine Schippe drauflegen.
Ja, das stimmt. Da würde ich jetzt keine Namen nennen wollen, aber es gibt sicherlich welche, wo man denkt, da wertet man es vielleicht noch ein bisschen auf. Aber da gehört Scarlett Johansson definitiv nicht dazu, zu diesen Kandidaten. Also das ist aber auch das Schöne bei ihr. Da gibt es immer wieder auch nochmal Herausforderungen, wo ich denke, uff, da habe ich jetzt aber zu tun. Da muss ich mal gucken, wie ich das schaffe, dass ich da rankomme. Und da ist es dann ganz wichtig, einen Regisseur oder eine Regisseurin zu haben, die da einen auch mit unterstützen und die da mit dran sind. Man hat gewisse Freiheiten. Am Ende geht es darum, dass im Fluss die Szene funktioniert. Also, dass es von der Emotionalität dem entspricht, was man im Originalfilm auch erlebt. Und das ist der Anspruch. Und das haben wir bis jetzt, glaube ich, eigentlich immer hinbekommen.
Manchmal ist ja die Synchronstimme beliebter als die Originalstimme. Also bei Robert De Niro zum Beispiel war ich richtig enttäuscht, als ich den das erste Mal original gehört habe. Wie nähern Sie sich denn der Figur, die Sie synchronisieren? Sie haben gerade gesagt, ne, manchmal ist es echt eine Herausforderung. Was machen Sie? Wie bereiten Sie sich da vor?
Also in erster Linie gucke ich den Film, wobei man auch sagen muss, das ist auch nicht immer der Fall. Also wenn ich einen Kinofilm synchronisiere mit Scarlett Johansson, versuche ich natürlich schon, dass ich vorher den Film sehe, um dann die Geschichte im Fluss schon mal zu kennen und zu sehen und den dramaturgischen Bogen zu verstehen. Leider aber ist das auch nicht immer möglich. Also gerade die Marvel-Filme, die sie ja ganz viel gemacht hat, diese großen Superheldenfilme, da ist ein unheimliches, großes Geheimnis darum und Copyright. Und da gibt es natürlich Riesenängste vor Raubkopien im Vorfeld. Und das ist dann alles super top secret. Da komme ich dann ins Studio und werde in einen Raum eingeschlossen, wo man nur von innen raus, aber nicht von außen reinkommt. Und muss da ganz viel unterschreiben und dann werde ich da die 2 Stunden eingesperrt, darf mir da ganz allein den Film angucken und unterschreibe, dass ich auf wahrscheinlich Millionenbeträge verklagt werde, sollte ich da irgendwelche Handyaufnahmen machen oder irgendjemandem was von dem Plot zu erzählen oder so. Und dann sehe ich aber auch nicht den fertigen Film, so wie man ihn dann im Kino sieht, sondern ich sehe meistens ein Schwarz-Weiß-Bild mit 1000 Wasserzeichen drauf und wenn irgendwelche Computereffekte sind, dann werden die auch unkenntlich gemacht. Und also ich rate dann auch mehr, was da passiert, als dass ich es wirklich sehe.
Das ist aber dann nicht ganz einfach. Und wie ist das mit den Szenen an sich? Schauspieler rennen, streiten, kämpfen, haben Sex vor der Kamera. All das müssen Sie ja dann ganz überzeugend darstellen, auch noch in eine andere Sprache transportieren. Wie agieren Sie da? Rennen Sie dann mit im Stehen oder wie machen Sie das?
Also es ist Technik, aber man bemüht sich schon, dass man versucht, bestimmte Bewegungen zumindest anzudeuten. Also wenn sie steht, dann stehe ich, wenn sie sitzt, dann sitze ich auch vorm Mikro, weil das auch schon so ein bisschen die Stimmhaltung verändert. Und beim Rennen, ich darf natürlich selber keine Geräusche machen, ich stehe dann dort, aber versuche so ein bisschen mit den Schultern zu wackeln, so würde ich das jetzt hier zum Beispiel im Sitzen machen und dann hört man da schon so, dass da so ein bisschen Dynamik auch in die Stimme kommt.
Dann kommt ja noch eine zusätzliche Schwierigkeit dazu. Soweit ich weiß, ist man ganz oft alleine im Studio. Der Spielpartner kommt vielleicht ein ganz anderes Mal. Ist es dann nicht noch viel schwieriger?
Ja, das ist definitiv so. Da habe ich das große Glück, dass ich schon so lange dabei bin. Ich habe mit 5 Jahren angefangen zu synchronisieren. Das war sogar noch zu DDR-Zeiten tatsächlich. Und da war das alles natürlich noch analog. Da wurden die Bänder geschnitten mit der Schere und mit Kleber zusammengeklebt und nicht wie heute alles digital über Pro Tools gemacht. Und da hat man noch sehr viel mit den Kollegen gemeinsam im Studio gestanden, gemeinsam vor dem Mikrofon gestanden. Und selbst wenn es getrennt aufgenommen war, dann hat man sich hingesetzt, hat gewartet, bis der Kollege fertig war und dann war man selber dran. Man hat dann immer die Anschlüsse gehört und hat natürlich auch ganz viel gelernt von den älteren gestandenen Kolleginnen und Kollegen, weil man gesehen hat, wie die das machen und gehört hat, wie die das machen. Das war im Prinzip meine Ausbildung dann als Kind. Heutzutage geht das alles sehr, sehr viel schneller und man steht alleine im Studio. Man braucht also eine große Vorstellungsgabe. Und das ist dann eben Aufgabe des Regisseurs, das im Zusammenhang zu hören, zu gucken, dass es dann alles auch zusammenpasst. Manchmal wird einem dann das, wenn sie die andere Rolle schon aufgenommen haben, das kurz eingespielt, dass man mal einen Eindruck bekommt. Aber im Großen und Ganzen ist man da so ein bisschen auf seine Fantasie gestellt.
Was ist denn noch schwierig beim Synchronisieren? Also ich stelle mir das Timing sehr schwer vor. Es muss ja wenigstens halbwegs lippensynchron sein. Ich musste mal eine Fernsehsendung von mir nachsynchronisieren. Das war höllisch.
Ja, das kann ich mir denken. Wenn man Filme dreht, dann muss man ja auch manchmal aus technischen Gründen Szenen nochmal nachsynchronisieren. Da sehe ich auch manchmal Kollegen Blut und Wasser schwitzen, die sonst eher kein Synchron machen und merke dann, dass das schwierig ist. Ja, das ist eben ein ziemlich spezialisierter technischer Beruf. Dafür gibt's die Cutterin oder den Cutter, die sitzen neben einem. Die Texter, die die Dialogbücher schreiben, die achten auch schon im Schreiben darauf. Deswegen sind die Übersetzungen nicht immer 100% 1:1 wie im Englischen, sondern man bemüht sich, dass kein Labial auf einem Vokal liegt oder dass das schon rhythmisch so geschrieben wird, dass es ungefähr lippensynchron ist. Dann hört man sich jeden einzelnen Take im Original an und der Cutter oder die Cutterin sitzt daneben und die sagen dann einem auch im ersten Teil ein bisschen knapper, im zweiten Teil ein bisschen breiter. Der Atmer war durch die Nase und nicht durch den Mund oder so Feinheiten, bis es dann passt.
Schauen Sie Filme lieber im Original oder lieber synchronisiert?
Asche über mein Haupt, lieber im Original tatsächlich. Also das muss ich gestehen. Ich mache den Job selber sehr, sehr gerne und ich habe großen Respekt vor den Kollegen und der ganzen Branche. Aber vor allem bei englischen Filmen, weil mein Englisch sehr gut ist, gucke ich Serien und Filme nur im Original eigentlich. Aber es kommt vor bei Filmen in zum Beispiel asiatischen Sprachen, wo sehr viel gesprochen wird oder so. Da finde ich es dann auch hilfreich, mir die synchronisiert anzugucken. Weil ich sonst das Gefühl habe, vor lauter Untertitel lesen, verpasse ich den halben Film. Und dann finde ich es auch schöner, wenn ich mich einfach direkt drauf einlassen kann.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben mit 5 angefangen. Das hängt sicher mit Ihrem Vater Gunnar Helm zusammen, der auch ein bekannter Synchronsprecher und Schauspieler ist. Das war damals noch in der DDR, als Sie angefangen haben in Ost-Berlin. Können Sie sich noch an Ihre erste Sprechrolle erinnern, was das war?
Ja, also die erste, an die ich mich bewusst erinnern kann, obwohl ich nicht mehr rausbekommen habe, was für ein Film das war. Aber das war so ein bisschen tatsächlich ein Horrorfilm. Und die größte Herausforderung war, dass ich in einer Szene das komplette Vaterunser aufsagen musste. Und natürlich auch in meiner Ostsozialisierung jetzt nicht so bibelfest war, schon gar nicht mit 5. Und das Vaterunser gar nicht kannte und wie ein Gedicht auswendig lernen musste vor dem Termin. Lesen konnte ich ja noch nicht. Das heißt, ich musste es einfach dann lernen. Dann steht die Katharin hinter einem, man steht auf so einem Treppchen, damit man überhaupt hoch ans Mikro rankommt. Und dann steht meistens jemand hinter einem, tippt einen auf die Schulter, wenn man sprechen muss, und dann geht's los.
Bei Ihrer ersten Filmrolle waren Sie dann 10 Jahre alt. Haben Sie damals schon auch Blut geleckt für die Arbeit als Schauspielerin oder kam das erst später?
Schon. Also ich habe das da noch als Hobby gesehen, so wie andere dann eben zum Tanzen oder zum Sport oder so gegangen sind, war das für mich dann am Filmset oder beim Synchron. Aber ich fand es toll. Also das war schon von Anfang an klar. Und klar, so als Kind ist es aufregend, dieser ganze Apparat, diese ganzen vielen Menschen, Ton, Licht, Kamera, wie das alles aufgebaut wird und so. Und ich fand auch toll, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, dass man morgens geschminkt wird und dann steht man vor der Kamera und der Regisseur sagt bitte und dann kann einen keiner mehr dazwischen quatschen oder unterbrechen, dann kann man einfach diese Szene füllen, so wie man das sich selber dann überlegt hat. Und das war ein ziemlich erhebendes Gefühl für mich, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen übertrieben oder arrogant klingt, aber ich habe das wirklich als einen magischen Moment empfunden.
Ich glaube, das würde jeder so empfinden, der das nicht hat.
Ja.
Ganz bestimmt. Und ich glaube, den meisten, die es machen, geht es auch immer noch so, dass es was Magisches hat. Deswegen bleiben wir ja alle dabei.
Ja,
bei all diesen Dingen.
Es wäre schade, wenn man es verlieren würde irgendwann, ja.
Als Sie gerade mal 17 waren, haben Sie sich in der Schulkomödie Harte Jungs einem Millionenpublikum vorgestellt. Seitdem sind Sie in den verschiedensten Rollen im Fernsehen zu sehen. In Soko Leipzig, Tatort, Der Kriminalist, Polizeiruf 110, viele andere, in etlichen Kinorollen auch. Ab Anfang Mai kommen Sie mit dem Doku-Drama Als Susan Sonntag im Publikum saß in die Kinos, als amerikanische Journalistin und Aktivistin. Das ist Ihre Rolle da. Ein gesellschaftskritischer Film über den Kampf um Frauenrechte. Worum geht's da genau? Was passiert in dem Film?
Also das Spannende ist, das ist ein Dokumentarfilm, aber auch nicht so richtig. Es ist ein sogenanntes Reenactment. Also es war eine Konferenz von damals führenden Feministinnen und einem amerikanischen Autoren, der die eingeladen hat und das Ganze moderiert hat, der auch selber sehr umstritten war. Norman Mailer war das und Susan Sonntag, wie unser schöner Titel schon sagt, saß damals auch im Publikum, hat sich zu Wort gemeldet. Und das war eine sehr aufgeladene, wahnsinnig aufregende Stimmung in New York. Anfang der 70er Jahre, es wurde geschrien aus dem Publikum und es gab Gegenrufe und es wurden eigentlich so alle Themen dieser Frauenbewegung, die noch jung und vital war, wurden da besprochen und sehr intellektuell sich gestritten. Und wir haben das in einer deutschen Übersetzung in Berlin auf eine Bühne gebracht und das gefilmt und aber auch als Schauspielerinnen, die wir sind, gemeinsam diskutiert über diese Texte, über das Gesagte, wie wir darauf reagieren, was hat sich geändert heute oder auch nicht und sind so nochmal in diesen feministischen Diskurs eingestiegen. Das war spannend, diese Zeitreise zu machen und zu gucken, sind wir wirklich so viel weiter heute oder gab es auch Rückschritte und was machen wir jetzt mit dieser Information?
Ihre dritte große Leidenschaft ist die Interpretation von Romanen, von literarischen Texten für Hörbuchverlage. Sie haben da ja sehr viele Fans als Hörbuchsprecherin und lesen auch für ganz renommierte Verlage. Bei Hörbuch Hamburg ist gerade ihr neuestes erschienen, Bonnie Garmes, Eine Frage der Chemie. Das sind in der ungekürzten Fassung, die es als Download gibt, knapp 14 Stunden Literatur. Wie lange brauchen Sie für sowas und wie erarbeiten Sie sich so einen Text?
Ich weiß gar nicht genau, wie lange waren wir da. Ich würde jetzt mal aus der Hand schätzen, 8 Tage vielleicht. Also ich fange meistens um 11 Uhr an und lese dann so bis 18 Uhr vielleicht mit einer Mittagspause dazwischen. Und dann dauert es so lange, wie es dauert. Aber meistens kann man so im Schnitt sagen, liest man vielleicht so um die 80 Seiten am Tag ungefähr. Und vorbereiten tue ich mich, indem ich das Buch lese natürlich. Und ich bin nicht jemand, der sich wahnsinnig viel anstreicht. Es kommt auch ein bisschen auf den Text an. Also es gibt Texte, die so kompliziert sind, wenn dann ein Satz eine halbe Seite lang ist oder so, dann muss ich schon mir das ein bisschen strukturieren oder unterstreiche mir manche Wörter. Oder wenn sehr viel wörtliche Rede ist, markiere ich mir manchmal die verschiedenen Figuren farblich, dass ich weiß, wer gerade spricht. Es sind aber die Ausnahmen. Eigentlich bin ich eine sehr intuitive Leserin. Und wenn ich es einmal wirklich aufmerksam gelesen habe und alle Figuren in mein Herz geschlossen habe und weiß, was ich für ein Gefühl zu denen habe, dann verlasse ich mich darauf, dass das dann einfach da ist im Studio, ohne dass ich da viel dazu tun muss.
Sie wollten ja als Kind auch mal Schriftstellerin werden. Leben Sie da die Liebe zur Literatur jetzt ein Stück weit aus als Hörbuchinterpretin oder ist der eigene Roman schon in der Schublade?
Nee, das leider nicht, aber zu Ihrer ersten Frage, da kann tatsächlich was dran sein. Also ja, das war mein Berufswunsch, bis ich 12 war. Ich war immer schon sehr perfektionistisch. Ich glaube, mit 12 habe ich dann entschieden, dass ich meinem eigenen Anspruch wahrscheinlich nie gerecht werden werde als Schriftstellerin. Und so gut, wie das andere können, wird das vielleicht bei mir nicht werden. Und dann lohnt sich's gar nicht erst. So war damals meine Einschätzung und bin dann doch beim Schauspiel geblieben. Aber meine Mutter ist Buchhändlerin und mein Vater eben, wie gesagt, Schauspieler, auch am Theater. Und da, ich war von Büchern umgeben als Kind und Literatur hat eine große Rolle gespielt in der Familie. Uns wurde viel vorgelesen als Kindern. Und wir haben nach der Schule die Hausaufgaben in der Buchhandlung meiner Mutter gemacht und das war schön. Und insofern finde ich die Arbeit am Text und an der Literatur was ganz Wunderbares, was mir wirklich, wirklich große Freude macht. Aber auch die Arbeit mit den Menschen von den Verlagen, von den Hörbuchverlagen, wo ich merke, es ist doch näher an der Buchbranche als zum Beispiel an der Filmbranche. Es sind nochmal andere Menschen, mit denen man da zu tun hat, die ich auch einfach unheimlich schätze und gerne mag.
So intensiv, wie Sie in allen drei Feldern unterwegs sind, das ist ungewöhnlich. Die meisten haben irgendwie so eine Priorität bei dem, was sie tun, die in den drei Feldern unterwegs sind, als Synchronsprecherin, als Schauspielerin und dann noch als Hörbuchsprecherin. Was machen Sie am liebsten? Können Sie das sagen?
Nee, kann ich nicht mehr sagen. Früher hatte ich gesagt, drehen. Das Hörbuch kam ja als letzte Säule erst dazu. Inzwischen mache ich das auch sehr gern. Aber ich bin ganz froh und auch ein bisschen stolz in meinem Fall auf dieses Drei-Gespann. Ich habe da wirklich auch aktiv daran gearbeitet. Eine Zeit lang sah es so aus, da lief es beim Synchron so erfolgreich. Wenn ich da gewollt hätte, hätte ich einfach 5 Tage die Woche im Studio gestanden und das wäre dann meine Karriere gewesen. Und dann habe ich da wirklich bewusst und aktiv so ein bisschen die Notbremse gezogen, weil ich die Befürchtung hatte, durch so eine Routine einfach den Spaß an der Arbeit zu verlieren und dass mir die anderen Aspekte des Berufs so wegrutschen. Und ich wollte nie nur das eine machen. Ich brauche diese Abwechslung. Mir geht's so einfach am besten. Und immer genau dann, wenn vielleicht das eine so ein bisschen nervt, dann kommt wieder das andere und dann ist die Liebe wieder da.
Unsere prominenten Gesprächsgäste dürfen sich am Ende immer einen Musiktitel aussuchen. Was wünschen Sie sich und warum?
Ich habe mir einen Song von Dacha Bracha gewünscht. Das ist eine ukrainische Band, die ich vor vielen Jahren mal live auf einem Musikfestival, auf dem Tanz- und Folkfestival in Rudolstadt in Thüringen gesehen habe. Eine großartige Liveband, die ich dann schon fast vergessen hatte und die jetzt natürlich aufgrund der furchtbaren Lage in der Ukraine mir wieder eingefallen ist und die ich auch jetzt privat gerade wieder mehr gehört habe. Und ja, mich beschäftigt einfach die aktuelle Situation sehr. Ich verfolge die Nachrichten und bin natürlich wie fast jeder wahrscheinlich einfach wahnsinnig erschüttert, was die Menschen in der Ukraine gerade erleiden müssen. Und hoffe, dass sie siegen und dass der Krieg bald vorbei ist und dass sie zu Frieden und Freiheit und Unabhängigkeit zurückfinden können. Und aus diesem Anlass habe ich gedacht, wäre es ganz schön, wenn wir mal ein bisschen ukrainische Stimmen hören.
Specially for you heißt der Titel, ja, und den Hoffnungen schließen wir uns natürlich alle an. Die Schauspielerin, Synchronsprecherin und Hörbuchinterpretin Luise Helm war das in SWR 2 am Samstagnachmittag. Sehen können Sie sie zum Beispiel im Dokudrama Als Susan Sonntag im Publikum saß, das Anfang Mai in die Kinos kommt. Vielen Dank, liebe Frau Helm, und weiter viel Erfolg.
Ganz lieben Dank. Tschüss.
Tschüss.